Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Willkommen zur ersten Folge von Klug anlegen im Jahr 2026. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Viele starten ins neue Jahr mit sportlichen Zielen oder guten Vorsätzen für den Alltag, aber kaum jemand nutzt den Jahresbeginn, um die wohl wichtigste Frage zu stellen: Was macht mich wirklich glücklich? Recht schnell kommt dann sicherlich auch die Frage nach der Rolle des Geldes. Beispielsweise, passt meine Geldanlage noch zu meinem Leben, zu meinen Plänen, zu meinen Träumen? Ja, und wofür soll mein Geld einmal da sein? Genau darüber sprechen wir heute in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und wir wollen in diesem Finanzupdate auch auf recht neue Ideen wie Goal-Based Investing oder Financial Wellbeing zu sprechen kommen. Mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, meine Standardfrage in jedem Podcast des Jahres, du ahnst es, darf natürlich auch heute nicht fehlen. Wie hast du die Feiertage überlebt und wie bist du ins Jahr 2026 gestartet?
Oh Mensch, ich habe es mir natürlich anders vorgenommen, aber ich habe natürlich wieder viel zu viel gegessen. Aber es hat Spaß gemacht und war sehr schön. War zum Beispiel bei meiner Schwester und haben eine schöne Gans gebraten. Also ich bin glücklich, aber wie gesagt, zu viel gegessen, zu wenig Schlaf, aber es wird jetzt bestimmt alles besser, oder?
Der Klassiker, ja, genau. Dann wünsche ich dir schon mal gute Erholung im Januar. Und Karl, ja, wir wollen natürlich über Vorsätze sprechen. Jahresstart ist traditionell die Zeit für gute Vorsätze. Ich habe es angedeutet, wir wollen das natürlich hier in diesem Podcast Richtung Geld lenken. Warum sollte gerade jetzt auch ein Finanzupdate für jeden von uns zu den guten Vorsätzen dazugehören?
Naja, es wird am Ende immer vernachlässigt. Das ist einfach das Grundproblem. Man hat zwar alle möglichen guten Vorsätze, man will abnehmen, mehr Sport machen, aber ein Finanzcheck ist in der Regel halt nicht dabei. Und die Menschen kümmern sich, wie gesagt, um irgendwas, aber nicht um das Thema Finanzen. So, natürlich sind die anderen Vorsätze auch wichtig, vor allem wenn es um Gesundheit geht. Aber gesunde Finanzen sollte man auch nicht unterschätzen. Sie haben mehr damit zu tun, ob man sich insgesamt wohlfühlt, als was die meisten Menschen denken und glauben.
Und was ist dein Vorsatz, sowohl mit Blick auf die Finanzen als auch mit Blick aufs eigene Wohl?
Ja, du wirst dich amüsieren über mich, aber ich will mal alle überflüssigen Versicherungen kündigen, die ich so im Laufe der Jahre angesammelt habe. Ja, und daneben möchte ich mich um das Thema Vererben kümmern. Man muss ja schon mal anfangen, irgendwann zu planen, wie man und was man den Kindern übertragen möchte. Und das habe ich mir für 2026 vorgenommen.
Ja, und in deinem biblischen Alter sollte man damit schon anfangen. Karl, Finanzupdate, da sind wir sehr schnell bei der Geldanlage, beim Investieren, bei ETFs und so weiter. Erklär uns bitte, wie finde ich heraus, ob mein aktueller Anlagemix wirklich zu mir passt, auch im Jahre 2026?
Also vom Prinzip her ist es ganz einfach, die Schwierigkeiten liegen aber wie so oft in der Umsetzung. Als erstes musst du wissen, wie dein Vermögen überhaupt strukturiert ist. Zweitens musst du dir darüber klar werden, was du mit deinem Geld anfangen willst. Und erst dann sieht man, ob beides überhaupt zusammenpasst und kann gegebenenfalls umsteuern. Also ist ein bisschen Arbeit.
Hört sich aber trotzdem nicht allzu schwierig an.
Ja, das sagst du so leicht, Andreas, wie schon gesagt. Vom Grundsatz her ist es ganz einfach. Die Schwierigkeit liegt also im konkreten Anpacken. Das geht schon beim ersten Schritt los. Du glaubst gar nicht, wie viele überhaupt nicht wissen, wie ihr Vermögen genau angelegt ist. Vor allem dann, wenn mehrere Depots und dann auch noch bei verschiedenen Banken da sind und die womöglich über Jahre hinweg vor sich hingewuchert sind. Oft sind ja diese Depots nicht sonderlich strukturiert, sondern eine Ansammlung von vermeintlichen Gelegenheiten oder heißen Tipps. Das alles dann zu aggregieren, um einen Überblick zu haben und die genaue Aufteilung rauszufinden, die Aktienquote, die Cashquote und so weiter, das ist gar nicht so einfach. und ist eigentlich ein klassischer Fall für externe Unterstützung durch unabhängige Beratung. Und dann kommt der zweite Punkt, der ist meistens sogar noch schwieriger als der erste, denn die wenigsten sind wirklich in der Lage, konkret anzugeben, was sie mit ihrem Geld einmal anfangen wollen. Aber angenommen, die Vermögensstruktur ist klar und auch die Ziele sind definiert, dann muss das Ganze noch in operative Größen übersetzt werden, wie Anlagehorizont, Risikotragfähigkeit, das heißt, was halte ich an Kursrückschlägen überhaupt aus? Denn erst mit Hilfe solcher Kennzahlen kann man die Vermögensstruktur an die Vermögensziele ausrichten. Ansonsten ist das Ganze nur Geschwafel wie bei den meisten Banken, bei denen die angeblich so individuelle Beratung dann doch wieder auf reinen Produktverkauf hinausläuft.
Okay, Karl, da sind wir dann wohl schon bei einem Begriff, über den ich bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gestolpert bin und den ich, bin ich ganz ehrlich, vorher nicht kannte. Wieder was aus dem Englischen, aber ich gehe davon aus, du wirst es uns übersetzen und erklären. Goal-based Investing, was ist das?
Das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, Andreas. Aber wie die Amerikaner nun mal sind, haben sie auch gleich einen schönen eingängigen Begriff dafür gefunden, Goal-Based Investing. Im Kern geht es darum, sich wirklich intensiv mit den persönlichen Lebenszielen auseinanderzusetzen, die dann in operative, konkrete Anlagekennzahlen zu übersetzen, eine entsprechende Strategie festzulegen und dann die passenden Anlageentscheidungen zu treffen. Speziell in Deutschland wird das noch viel zu wenig gemacht. Von individuellen Zielen reden zwar alle Banken, aber eine wirklich am Leben ihrer Kunden ausgerichtete Beratungsstrategie umzusetzen, das machen die wenigsten. Wir nennen es eine menschenzentrierte Beratung und das ist viel wichtiger, als sich ständig zum Beispiel über die Märkte zu unterhalten, die man sowieso nicht prognostizieren kann.
Okay, dann lass uns doch aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, dass die wenigsten in der Lage sind, ihre eigentlichen Ziele ganz konkret zu artikulieren. Vielleicht, weil sie nicht wollen, vielleicht aber auch, weil sie nicht können. Warum ist das so? Was denkst du?
Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, Andreas. Die meisten Berater glauben nämlich, wenn ein Kunde keine konkreten Ziele äußert, dass er dann auch keine hat oder sie nicht nennen will. Nach meiner Erfahrung ist das aber beides falsch. Viele formulieren keine langfristigen Ziele und Wünsche nicht, weil sie keine haben oder sie nicht nennen wollen, sondern aus anderen Gründen. Manche davon sind ganz banal, manche aber gehen tiefer. Ich höre zum Beispiel immer wieder das Argument, dass man keine langfristigen Planungen machen soll, weil letztlich ja alles sowieso ganz anders kommt. Und dann sind alle schönen Pläne für die Katz. Das ist aber ein Trugschluss. Eine gute Planung wird nicht dadurch wertlos, dass man sie von Zeit zu Zeit an veränderte Umstände anpassen muss. Im Gegenteil, das macht eine gute Planung sogar aus. Ein weiterer Punkt ist, dass manche eine instinktive Scheu davor haben, sich mit ihrer Zukunft als Rentner oder als Pensionistin zu beschäftigen. Das ist zwar verständlich, aber eigentlich ein sträflicher Leichtsinn, was die aktuelle Rentendebatte ganz klar zeigt.
Irgendwo habe ich in euren Unterlagen auch gelesen, dass es damit zu tun hat, dass wir auch auf angeblich alle mehr oder weniger kurzfristige Erfolgserlebnisse fixiert sind. Karl, was ist damit gemeint?
Ich glaube, dass da sogar die wichtigste Ursache liegt. Unser Gehirn ist evolutionsbedingt auf kurzfristige Aktionen und entsprechende Belohnungen konditioniert. Habe ich Durst, trinke ich. Habe ich Hunger, esse ich. Ich habe auch keine Probleme damit, das klar auszudrücken. Das haben wir uns in Jahrtausenden so angeeignet. Längerfristige Überlegungen und Pläne dagegen sind evolutionsgeschichtlich wesentlich jünger und deshalb auch noch nicht so tief in uns verankert. Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Grund dafür, dass uns Spontankäufe so leicht fallen und auch so viel Spaß machen. Wesentlich mehr jedenfalls, als irgendwelche langfristigen Pläne zu schmieden. Und dabei geht es übrigens nicht darum, dass man zugunsten langfristiger Ziele auf kurzfristiges Vergnügen verzichten soll. Das kann auch mal nötig sein, ist hier aber nicht der entscheidende Punkt. Stattdessen ist der Punkt, dass es uns unsere eigenen Instinkte und Emotionen schwer machen, uns langfristige Ziele und Perspektiven überhaupt vorzustellen. Und dann kann man oder will man sie natürlich auch nicht oder nur schwer artikulieren.
Und wie kommt man da jetzt wieder raus? Also was hilft mir, mir über meine eigenen langfristigen Ziele klar zu werden, Karl? Meine herauszufinden, was mich wirklich auch auf die lange Sicht glücklich macht, eben nicht nur finanziell, sondern auch persönlich.
Das ist die große Frage, Andreas, für die ich natürlich auch kein Patentrezept habe. Ich glaube aber, dass es schon sehr helfen kann, sich diese Zusammenhänge bewusst zu machen. Denn Gott sei Dank sind wir nicht nur Instinkt und Trieb gesteuert, sondern zumindest manchmal auch rationale Wesen. Also, der erste Punkt ist schon mal überhaupt ein Bewusstsein für dieses Problem zu entwickeln. Und dann gibt es auch gewisse Tipps, die einem dabei helfen können. Das Problem ist ja, dass ihr zukünftiges Ich für die meisten Menschen erstmal total abstrakt ist, ohne Fleisch und Blut. Das kann man aber überwinden, indem man sich seine eigene Zukunft so konkret wie möglich vorstellt. Je konkreter, je besser. Und das funktioniert am besten, indem man sich ganz konkrete Fragen stellt. Beispielsweise rund um das Thema Arbeit oder rund um das Thema Lebensmittelpunkt. Wo will ich leben? Dann das Thema Versorgung. Wen möchte ich versorgen oder was brauche ich auch selber für meine eigene Versorgung? Wie möchte ich meine Freizeit gestalten und wie möchte ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln? Das sind übrigens auch Fragen, die ich in meinem Buch Geld im Glück ausführlich beschrieben habe.
Und da geht es ja durchaus auch um finanzielles Wohlbefinden, gutes Stichwort. Im Englischen Financial Wellbeing ist ja auch ein Spezialbegriff, der im Kontext von Anlageentscheidungen immer häufiger auftaucht und über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, Karl. Woran erkenne ich denn, wie es um mein finanzielles Wohlbefinden oder Wohlergehen steht?
Ja, das finanzielle Wohlbefinden drückt aus, inwieweit deine Finanzen im Einklang mit deinen Zielen stehen. Dazu gehört eben auch deine Einstellung zum Geld und Finanzen. Wie stehst du zum Risiko? Und letztlich deine ganz persönliche finanzielle Erfahrung und Hintergrund, zum Beispiel deine persönliche Geschichte. Es geht also nicht einfach nur darum, ob du viel oder wenig Geld hast, sondern darum, ob dein gesamtes Vermögen so strukturiert und aufgestellt ist, wie es nötig ist, um deine Ziele und Wünsche bestmöglich zu erreichen, mit deinem persönlichen Hintergrund, sodass du am Ende glücklich bist. Ist das nämlich nicht der Fall, dann schafft das ein Unbehagen und eine innere Unruhe, womöglich sogar ohne, dass einem bewusst ist, woher das kommt. Die Ruhestandsplanung ist dafür ein gutes Beispiel. Ich kenne sehr viele, sogar relativ gut verdienende Angestellte, die sich darum noch nicht ernsthaft gekümmert haben und die deshalb auch unzufrieden sind, weil ihnen schon klar ist, dass sie da ein Problem vor sich herschieben. Die sich aber trotzdem nicht aufraffen können aus den Gründen, die wir besprochen haben, wohlgemerkt, obwohl sie dazu finanziell in der Lage wären. Altersvorsorge ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Bereiche, in denen dieses finanzielle Unbehagen auftreten kann. Wir haben übrigens dazu sogar einen Test entwickelt, den viele unserer Kunden auch schon gemacht haben. Den findest du übrigens auf unserer Webseite unter Anlegerwissen und finanzielles Wohlbefinden.
Da habe ich jetzt aber keine Zeit anzuklicken, weil ich mich ja mit dir unterhalte.
Das geht ganz schnell, mein Lieber.
Nein, aber jetzt erzähl uns doch allen bitte gleich schnell und in aller Kürze. Habt ihr diesen Test ausgewertet und wie sehen die Ergebnisse aus?
Ja, haben wir. Da gibt es häufig sogar richtige Aha-Momente. Vielen wurde durch unseren Test zum Beispiel erstmal so richtig klar, dass sie gar keine genaue Vorstellung von ihren Zielen oder auch ihrer Zukunft haben. Und dass gutes Anlegen aber ganz viel damit zu tun hat und dass es gar nicht so sehr um Produkte, Rendite oder andere Kennzahlen geht. Oder ein ganz anderer banaler Punkt, sie merken, dass sie gar keinen Überblick darüber haben, wie viel ihre Geldanlage eigentlich genau kostet. Und ich darf dir verraten, unsere Kunden haben übrigens einen sehr guten Score gehabt mit über 75.
Also, wer Interesse hat, einfach mal reinklicken und genauer nachlesen, was der Test ergeben hat. Das hier war es in aller Kürze. Jetzt haben wir wieder, Karl, sehr viel über Geld sparen und klug anlegen gesprochen, zu Recht, wie ich finde. Aber wie sieht's eigentlich mit dem Thema richtig ausgeben aus? Also, was kann ich tun, damit ich mein Vermögen am Ende nicht nur vererbe, sondern auch selbst, ja, wie sage ich's, dass ich es selbst erleben kann, Karl?
Ganz wichtiger Aspekt. Das erinnert mich an eine Veranstaltung. Da hat ein junger Mann gesagt, meine Mutter, die starrt immer nur auf ihr Depotauszug, anstatt mal drüber nachzudenken, wie man auch sozusagen das Geld für sich verwenden kann, um einfach auch ein bisschen zu leben und glücklich zu sein. Also, du musst es ausgeben, ganz oder zumindest teilweise, Andreas. So einfach das erstmal klingt, aber wenn es konkret wird, fällt das vielen sehr schwer, wie in meinem Beispiel von gerade eben. Vor allem, wenn man auch die Substanz angreifen muss, was ja häufig nötig ist. Irgendwie steckt bei vielen noch drin, dass das geradezu fahrlässig wäre und dass man sein Geld am besten zusammenhalten sollte. Konkrete Entnahmepläne können helfen, diese instinktive Scheu zu überwinden. Wenn man solche Pläne realistisch kalkuliert, und das kann man mittlerweile sehr gut, wird einem klar, dass ein kontrollierter Vermögensverzehr möglich ist und dass das nichts mit Fahrlässigkeit zu tun hat. Und dazu werden wir in den kommenden Wochen auch nochmal einen extra Podcast machen.
Machen wir. Und Karl, finde ich ganz interessant, ist das, was du gerade uns eben geschildert hast, sowas wie ein reverser Sparplan? Also guck mal, beim Sparplan hast du uns ja immer gesagt, der ist gut, weil man Emotionen ausschaltet. Beim Ansparen kann man also auch sagen, ein Entnahmeplan ist ebenso gut, weil er emotionslos dabei helfen kann, immer das Geld wieder rauszunehmen?
Perfekt. Eine perfekte Zusammenfassung, mein lieber Andreas.
Ach, ich lerne von dir. Wir alle lernen von dir. Karl, dann haben wir nur noch eine einzige Frage übrig. Wenn wir im neuen Jahr nur eine einzige Sache für unsere finanzielle Zukunft tun sollten, welche wäre das aus deiner Sicht?
Naja, der erste Schritt sollte immer eine Bestandsaufnahme sein. Zum einen der aktuellen Situation, seine Finanzen, das auf jeden Fall. Und wenn es möglich ist, auch mal mit den eigenen Zielen und Wünschen beschäftigen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist das der größte positive Hebel bei allen meinen Anlagen.
Okay, das machen wir unbedingt. Karl-Matthäus Schmidt, herzlichen Dank für diesen Podcast. Ganz spannende Ideen, die wir hier gesehen, gelesen, gehört haben und auch von dir erläutert bekommen haben. Meine Damen, meine Herren, wer noch etwas mehr in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir Folge 225 unserer Podcast-Reihe Sicher in die Zukunft mit Financial Wellbeing zum Lebensglück. Hören Sie doch einfach da auch einmal rein. Ansonsten, auch in diesem Jahr erscheint dieser Podcast immer freitags alle 2 Wochen. Hören Sie gerne rein, empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Stellen Sie uns weitere Fragen zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen. podcast@quirinprivatbank.de oder auch natürlich können Sie weitere Infos nachlesen auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de. Und so sage ich für heute herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.